Die Offenbarung 11. Der Auftrag der beiden Zeugen. Vers 1. Nun erhielt ich ein langes Rohr als Messlatte, und jemand forderte mich auf: Steh auf und miss den Tempel Gottes aus und den Altar. Zähl alle, die dort beten. Vers 2. Nur den äußeren Tempelvorhof sollst du nicht messen, denn Gott hat ihn den heidnischen Völkern bereits gegeben. 42 Monate lang werden sie die heilige Stadt belagern und zerstören. So, wer ist Gottes Tempel? Dies lesen wir in 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 16. Dort steht: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Also, es ist klar, wir sind Gottes Tempel, und diese sollte Johannes messen, besser gesagt aufzählen. Alle Christen, die Jesus Christus, den Herrn, verehren. Denn es steht geschrieben in Epheser, Kapitel 1, Vers 13, durch eure Verbindung mit Christus gelten diese Zusagen auch für euch, die ihr erst jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt, die gute Botschaft von eurer Rettung. Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun Gott. Er hat euch sein Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Doch wie sah der antike Tempel Gottes aus, bevor Jesus auf die Welt kam? Das lesen wir in Hebräer, Kapitel 9, Vers 2. Im vorderen Teil des Heiligtums standen der Leuchter und der Tisch mit den Broten, die Gott geweiht waren. Diesen Teil des Zeltes nannte man das Heilige. Vers 3. Dahinter lag ein zweiter Raum, durch einen Vorhang abgetrennt. Dies war das Allerheiligste. Vers 4. Hier befanden sich der goldene Räucheropferaltar und die rundum mit Gold beschlagenen Bundeslade. Darin lagen der goldene Krug mit dem Manna, Aarons Stab, der Knospen getrieben hatte, und die Steintafel mit den 10 Geboten. Im Vers 3 steht: Der zweite Raum nennt sich Allerheiligste. Dies repräsentiert Gottes Reich. Im Vers 4 steht: Es befand sich dort drin ein goldener Räucheropferaltar. Das repräsentiert die Gebete, die wie ein Duft, sprich Rauch, zu Gott hochkommen, so wie es auch in Offenbarung Kapitel 5, Vers 8 steht. Dann lesen wir in Vers 4 eine rundum mit Gold beschlagene Bundeslade. Diese repräsentiert das neue Jerusalem. Darin folgt ein goldener Krug mit der Manna. Das repräsentiert im Alten Testament Jesus, unser Brot des Lebens. Dann haben wir Aarons Stab, der Knospen getrieben hatte. Die Knospen repräsentieren die Auferstehung Christi, unser totes Körper in Adam. Dann waren da noch die Tafeln mit den 10 Geboten. Diese repräsentieren Jesus Christus, das Wort Gottes. Der Tempel im Alten Testament ist eine bildliche Darstellung zu Jesus Christus, Brot des Lebens, das Wort Gottes, der heute in uns lebt. Die Darstellung im Alten Testament sollte eine Vorbereitung auf Jesus Christus sein. Der damalige Tempel Gottes befindet sich heute in unserem Körper, in unserer Mitte. Wir haben gerade in Offenbarung 11, Vers 2 gelesen: Nur den äußeren Tempel Vorhof sollst du nicht messen. Also das heißt, dass in Vers 1 soll gezählt werden, die Gott verehren und sich im Tempel befinden. In Vers 2 soll man nicht die, die Gott nicht verehren, aufzählen. Also der Vorgarten ist der Ort der Heiden, die nicht im Buch des Lebens aufgelistet werden, die Ungläubigen. Im ersten Raum sind die passiven Christen, die keine Frucht gebracht und deren Lampen nicht mit Öl gefüllt haben, aber errettet wurden. Im zweiten Raum, das Allerheiligste, befindet sich das Haus Gottes, Jesus der Bräutigam mit seiner Braut. Die Braut sind alle Gläubigen, die in Christus gewirkt und Frucht gebracht haben, die alles für Christus aufgegeben haben. In Vers 2 haben wir auch gelesen, dass sie 42 Monate lang die heilige Stadt belagern und zerstören werden. Das ist ein Parallel zu Offenbarung Kapitel 13, Vers 5. Das lesen wir ganz kurz. Das Tier wurde ermächtigt, große Reden zu schwingen und dabei Gott zu lästern. 42 Monate lang durfte es seinen Einfluss ausüben. Hier sprechen wir von den Antichrist. Die heilige Stadt sind wir der Tempel Gottes und wohl auch Jerusalem das Ort. Das heißt, wir Christen werden verfolgt. 42 Monate lang ist die Periode des Trübsals. Die Offenbarung 11, 12 und 13 sind parallele Ereignisse. Das sind die 3,5 Jahre des Trübsals in 3 verschiedenen Perspektiven. Die Offenbarung 11 spricht von den 2 Zeugen während des Trübsals. Die Offenbarung 12 spricht von der Beschützung der Kirche, die Braut. Und die Offenbarung 13, das Reich des Antichrist. Wir lesen weiter in der Offenbarung 11, Vers 3. Ich werde ihnen meine 2 Zeugen schicken. Sie kommen in Trauerkleidung und werden in diesen 1260 Tagen verkünden, was Gott ihnen eingegeben hat. Wer diese 2 Zeugen sind, hat Gott uns noch nicht offenbart. In Zacharia Kapitel 4, Vers 12 ist ein Parallel. Wir lesen. Und was hat es mit den beiden Zweigen neben den 2 goldenen Röhren auf sich, die das kostbare Öl von den Bäumen herableiten? Vers 13. Der Engel entgegnete. Weißt du es nicht? Als ich wieder verneinte, Vers 14, erklärte er mir, das sind die beiden Männer, die der Herr der ganzen Welt mit Öl gesalbt hat. Er hat sie dazu erwählt, ihm zu dienen. Es spricht sich rum, dass es Elias oder Moses sein könnte. Ist es aber nicht. So wie auch nicht die 2 neugeborenen Zwillingen in der Türkei, die mit den Zeichen der Offenbarung auf die Welt gekommen sein sollten. Woher wissen wir, dass diese es nicht sind? Ganz einfach, es ist nirgendwo offenbart, weder in der Bibel oder sonst wo. Erinnert euch immer, auch Jesus offenbarte uns alles basierend auf das Wort Gottes im Alten Testament. In Offenbarung 7 haben wir gelesen und gelernt, bildet Gott 144.000 Christen als Lieder aus, um die Herde Gottes während des Trübsals den Weg zu weisen. Unter diese 144.000 Propheten sind diese 2 Zeugen, die die komplette christliche wahren Gläubigen auf der ganzen Welt unter anderem auch die 144.000 Propheten führen werden. Weiter Vers 4. Diese beiden Zeugen sind die 2 Ölbäume und die 2 Leuchter, die der Herr der ganzen Welt dazu erwählt hat, ihm zu dienen. Nochmal, die Ölbäume und Leuchter repräsentieren den Parallel zu Zacharia Kapitel 4, Vers 12, 13, 14, was wir eben gelesen haben. Diese 2 Zeugen haben seine Lampen mit Öl gefüllt. Sie entsprechen die Braut Gottes. Sie werden das Licht, das heißt der Leuchter, gefüllt mit dem Ölbaumöl sein. Das ist natürlich, wie immer, spirituell beschrieben. Diese 2 sind die 2 Olivenzweigen, die das Öl, spirituell gemeint, die das Öl an die Leuchter der 144.000 und alle christlichen Gläubigen weitergeben werden. Also alles, was diese beiden Propheten sagen und tun werden, repräsentiert das spirituelle Öl, die das Licht in der spirituellen Lampe erzeugt, für die Herde Jesu auf der ganzen Welt, denn sie werden durch die Medien sichtbar sein. 1260 sind die Tage des Trübsals, genauso 42 Monate. Ein Monat entspricht 30 Tage. Wenn wir 42 mal 30 rechnen, kommen wir auf die 1260 Tage. In Offenbarung Kapitel 12, Vers 14 wird es auch anders gezählt. So, wir lesen weiter Offenbarung 11, Vers 5. Wer es wagt, sie anzugreifen, wird durch Feuer aus ihrem Mund getötet. Ja, wer sich an ihnen vergreift, der wird sterben. Vers 6. Sie haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regnet, solange sie im Auftrag Gottes sprechen. Ebenso liegt es in ihrer Macht, jedes Gewässer in Blut zu verwandeln und Unheil über die Erde zu bringen, so oft sie wollen. Liebe Brüder und Schwestern, wie ihr lest, wird es ein prophetisches Ereignis sein. Sie werden mit dem Mund anordnen, so ähnlich wie die Geschichte von Elias, die ich euch empfehle zu lesen. So, wir befinden uns mitten im Trübsal. In Offenbarung 11, der Antichrist gegen die Christen. Die Trübsal erlaubt durch Gott, um die weltliche eingeschlafene Kirche zu säubern. Die Kirche, die Gott vergessen und Jesus in einer falschen Religion reduziert hat, neben vielen anderen Religionen. Aber Gott hat auch eine treue Kirche. Die Braut Christi, die Frau in der Wüste, die von Gott dort beschützt wird. In Offenbarung 12. So, die Aufgaben dieser zwei Zeugen ist es, in dieser schweren Zeit den Antichrist ein bisschen abzubremsen und zu beschäftigen, so dass er nicht die Kirche Gottes komplett zerstören kann, beziehungsweise somit die Braut Christi, die Frau in der Wüste, nicht aufzufinden. So wie es auch in Matthäus Kapitel 24, Vers 21 bis 22 steht, wir lesen, denn es wird eine Zeit der Not kommen, wie sie die Welt in ihrer ganzen Geschichte noch nicht erlebt hat und wie sie auch nie wieder eintreten wird. 22. Wenn Gott diese Leidenszeit nicht verkürzen würde, könnte niemand gerettet werden. Aber seinen Auserwählten zuliebe wird er diese Zeit begrenzen. Wir lesen weiter in Offenbarung 11, Vers 7. Wenn sie Gottes Auftrag ausgeführt haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, gegen sie kämpfen. Es wird siegen und die beiden Zeugen töten. Wir wissen, dass das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, der Antichrist ist. Das haben wir in Offenbarung 9 schon studiert. Dieser wird die zwei Zeugen nach 42 Monaten umbringen. Der Antichrist ist der König der Dämonen, der sich gerade noch im Abgrund befindet, und er wird eine politische Macht besessen, die die Welt in einer zerstörerischen Zeit bringen wird. 42 Monate. Wir lesen weiter in Vers 8. Ihre Leichen wird man auf dem Platz der großen Stadt zur Schau stellen, in der auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Diese Stadt ist geistlich gesprochen wie ein neues Sodom oder Ägypten. Sodom und Ägypten ist spirituell gemeint, denn Jerusalem ist noch nicht zu Gott umgekehrt. Das einzige heilige Ort ist der Körper Jesu Christi. Wir lesen weiter in Vers 9. Menschen aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen werden die Toten sehen, die dort 3,5 Tage lang liegen. Denn man wird es nicht erlauben, sie zu bestatten. Wie werden wir sie sehen? Durch die Medien. Wir lesen weiter in Vers 10. Alle Menschen auf der Erde werden über den Tod der beiden Zeugen so erleichtert sein, dass sie Freudenfeste feiern und sich gegenseitig Geschenke machen. Denn diese beiden Propheten haben ihr Leben unerträglich gemacht. So, warum werden sie jetzt feiern? Ganz einfach, die Welt wird von Satan besessen sein, und alles, was sich gegen die Welt stellt, stellt sich gegen den Teufel und im gleichen Moment für Gott. Wir lesen weiter in Vers 11. Nach 3,5 Tagen aber wird Gottes Lebensgeist in sie zurückkehren, und sie werden wieder auferstehen. Alle, die das sehen, werden wie gelähmt sein, vor Angst und Schrecken. Stellt euch das mal vor, erschreckend. Wir lesen weiter in Vers 12. Dann fordert eine gewaltige Stimme vom Himmel die beiden Zeugen auf: Kommt herauf! Vor den Augen ihrer Feinde werden sie denn in einer Wolke zum Himmel hinaufgehoben. Wir springen kurz in Offenbarung 11, Vers 15. Jetzt ertönte die Posaune des siebten Engels, und im Himmel erklangen mächtige Stimmen. Von jetzt an gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und dem, der als König auserwählt und eingesetzt hat, Jesus Christus. Gott wird für immer und ewig herrschen. Zurück in Vers 12 lesen wir die Auferstehung der Toten. In Vers 15 lesen wir, dass der siebte Engel in die letzte Posaune pustet. So, wir lesen jetzt 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 51 und 52. Ich möchte euch aber ein Geheimnis anvertrauen. Wir werden nicht alle sterben, aber Gott wird uns alle verwandeln. Das wird ganz plötzlich geschehen, von einem Augenblick zum anderen, wenn die Posaune das Ende ankündigt. Auf ihr Zeichen hin werden die Toten auferweckt und bekommen einen unvergänglichen Körper, und auch wir Lebenden werden verwandelt. So, hier haben wir gelesen, dass die Entführung nach der siebten Posaune kommt. Jetzt lesen wir in 1. Thessaloniker Kapitel 4, Vers 15 bis 17. Was wir euch jetzt schreiben, gründet sich auf ein Wort, das der Herr selbst gesagt hat. Wir, die beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, werden den Verstorbenen nichts voraus haben. Auf den Befehl Gottes werden die Stimmen des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen, und Christus der Herr wird vom Himmel herabkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch also gegenseitig mit dieser Hoffnung. So, hier haben wir gelesen, dass zuerst die Auferstehung der Toten kommt und danach folgt die Entführung der Christen in den Himmel. Hier wird uns noch klarer, dass die Entführung von Christus nach die Trübsal kommt. Falschpropheten können daher schlecht sagen, dass die Entführung heimlich geschieht, denn es steht nicht so in der Bibel drin. Es ist ganz klar, die zwei Zeugen werden nach 42 Monaten umgebracht und danach folgt deren Auferstehung. Und zum Schluss, die siebte Posaune, die letzte, die Entführung Gottes. Wir lesen weiter in Offenbarung 11, Vers 13. In demselben Augenblick wird ein schweres Erdbeben die Erde erschüttern. Ein Zehntel der Stadt stürzt ein und 7000 Menschen kommen ums Leben. Die Überlebenden werden entsetzt sein. Sie werden sich endlich Gott, der im Himmel regiert, unterwerfen und ihm die Ehre geben. Zu diesem Vers lesen wir ein Parallel in Römer Kapitel 9, Vers 27. Aber über Israel verkündete der Prophet Jesaja: Selbst wenn die Israeliten so zahlreich sind wie der Sand am Meer, werden doch nur wenige von ihnen gerettet. Aber wer sind diese Überlebenden? Diese sind, die nach der Auferstehung der Toten sich noch zu Jesus bekehrt haben. Wir liegen ungefähr in der Zeitspanne zwischen die Auferstehung der zwei Toten und Armageddon. Die Menschen werden Jesus im Himmel sehen und sich noch vor Armageddon bekehren. Wir lesen in Zacharia, Kapitel 12, Vers 2. Ich mache Jerusalem für die Völker ringsum zu einer Schale voller Wein. Wenn sie daraus trinken, werden sie taumeln wie Betrunkene. Sie wollen Jerusalem erobern und auch Juda bleibt dabei nicht verschont. Hier wurde prophetisiert, dass Jerusalem vom Feinden belagert wird. Wir lesen weiter, Zacharia 12, Vers 3. Doch an jenem Tag wird Jerusalem für die Feinde wie ein viel zu schwerer Stein sein. Wer ihn hochheben will, wird sich dabei selbst verletzen, auch wenn sich alle Völker der Erde gegen Jerusalem verbünden. Hier lesen wir die Erfüllung, dass alle Nationen der Welt Israel belagert haben und jetzt nur noch der Antichrist fehlt, der die Feinde in den Krieg von Armageddon führen wird und Gott, der Herr, sie besiegen wird. Wir bleiben bei Zacharia Kapitel 12, Vers 8 und lesen. Doch dann werde ich auch den Menschen in Jerusalem beistehen und sie vor den Feinden beschützen. Selbst der Schwächste von ihnen wird kämpfen wie einst König David, und die Nachkommen von David werden das Volk führen, als wäre Gott selbst an seiner Spitze, ja, so wie der Engel des Herrn, der vor den Israeliten herzog. So, die Einwohner Davids, in diesem Falle repräsentiert David Jesus Christus und das Haus die Braut Gottes, die mit Gott in den Himmel entführt worden ist und wie Engeln gegen den Antichrist kämpfen werden. Das Volk Israel, die auf die Erde geblieben ist, sich jedoch zu Gott bekehrt hat, als diese Jesus Christus im Himmel gesehen haben, werden von Gott gesalbt und wie David gegen Goliath, gegen den Antichrist, physisch bzw. körperlich kämpfen. Wir lesen auch dazu in Offenbarung Kapitel 19, Vers 19, 20 und 21. Dann sah ich das Tier und die Herrscher der Erde, mit ihren Armeen waren sie angetreten, um gegen den Reiter auf dem weißen Pferd und gegen sein Heer zu kämpfen. Doch das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der hatte im Auftrag des Tieres die Wunder getan und damit alle verführt, die das Zeichen des Tieres angenommen und seine Statue angebetet hatten. Bei lebendigem Leib wurden beide, das Tier und der Lügenprophet, in einen See voller brennender Schwefel geworfen. Die anderen wurden mit dem Schwert getötet, das aus dem Mund des Reiters auf dem weißen Pferd kam, und alle Vögel fraßen sich satt an ihrem Fleisch. Wir rekapitulieren. Der Antichrist steigt vom Abgrund hoch, bringt die zwei Zeugen um. Diese werden auferstehen, es folgt die letzte, siebte Posaune, die Braut steigt auf in den Himmel. Der Zorn Gottes beginnt, es kommt zu Armageddon. Jesus, gefolgt von seinen Engeln, die Braut, kämpft gegen den Antichrist. Jesus, das Schwert aus dem Mund, repräsentiert das Wort Gottes. Die Braut, geführt durch Jesus, wird die Herde des Antichrist einfangen und mit dem Antichrist zusammen in den Feuersee geworfen. Wir machen nochmal einen Sprung in Zacharia Kapitel 12, Vers 9 und 10. An jenem Tag sorge ich dafür, dass die Völker vernichtet werden, die gegen Jerusalem angerückt sind. Ich werde die Nachkommen von David und die Einwohner Jerusalems mit einem Geist erfüllen, der sie ihre Schuld erkennen lässt, so dass sie mich um Gnade anflehen. Volle Reue werden sie auf mich sehen, den sie durchbohrt haben, und die Totenklage für ihn halten, so wie man um sein einziges Kind trauert. Ja, sie werden bitterlich um ihn weinen, als wäre es ihr erstgeborener Sohn. Ja, alle Nationen, die unter der Führung des Antichrist sind und die Christen verfolgen werden, wird Gott zerstören. Unter diesen Nationen befinden sich Nordafrika, Südasien, China, Russland und auch Europa. Der Geist Gottes wird über Israel kommen, und hier sind wir wieder vor der Entführung der Braut in den Himmel. Denn ohne Gottes Geist kann sich das Volk Gottes nicht bekehren. Jesus sagt, keiner kommt zu mir, wenn Gott der Vater ihn nicht schickt. Also kann Israel sich nicht bekehren, wenn sie nicht von Gott geschickt wird. Und Gott weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Das ist der Punkt, wo Israel Reue einnimmt und sich zu Gott bekehrt. Der Punkt vor der Entführung, wo sie Jesus Christus am Himmel sehen wird und ihr bewusst wird, dass Jesus Christus der Erretter ist, den sie seit 2000 Jahren verleugnet haben. Und hier kommen wir nochmal zurück auf der Offenbarung Kapitel 11, Vers 13. Und jetzt lesen wir weiter in Vers 14. Aber das Unheil ist noch immer nicht vorüber. Der zweiten Schreckenszeit wird sehr bald eine dritte folgen. Mit Unheil sind die Kriege des Antichrist gemeint, die hier in der Offenbarung alle aufgelistet sind. Aber wir lesen weiter in Vers 15, die siebte Posaune. Jetzt ertönte die Posaune des siebten Engels, und im Himmel erklangen mächtige Stimmen. Von jetzt an gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und dem, den er als König auserwählt und eingesetzt hat, Jesus Christus. Gott wird für immer und ewig herrschen. Vers 16. Die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, warfen sich vor ihm nieder. 17. Und riefen, wir danken dir, Herr, du großer, allmächtiger Gott, der du bist und immer warst. Du hast deine große Macht bewiesen und die Herrschaft angetreten. Vers 18. Die Völker haben sich im Zorn gegen dich aufgelehnt. Darum trifft sie jetzt dein Zorn. Die Zeit des Gerichts ist gekommen und die Toten wirst du richten. Allen wirst du ihren Lohn geben, deinen Dienern, den Propheten und ebenso allen, die dir gehören und Ehrfurcht vor dir haben, den Großen wie den Kleinen. Aber die unsere Erde ins Verderben gestürzt haben, wirst du vernichten. Wir müssen unterscheiden, der Zorn des Antichrist ist die Trübsal. Nach der Entführung steigen die Gläubigen in den Himmel und Gott verleiht die Preise. Danach folgt der Zorn Gottes Armageddon. Hierzu lesen wir in Buch Daniel, Kapitel 12, Vers 2 und 3. Viele von denen, die in der Erde ruhen, werden erwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schande und Schmach. Die Weisen und Verständigen aber werden so hell strahlen wie der Himmel und diejenigen, die vielen Menschen den richtigen Weg gezeigt haben, leuchten für immer und ewig wie die Sterne. Amen, Halleluja. Und wir lesen den letzten Vers, Offenbarung 11. Vers 19, da öffnete sich der Tempel Gottes im Himmel und die Bundeslade war zu sehen. Blitze zuckten und Donner, gewaltige Stimmen, Erdbeben und schwere Hagelstürme erschütterten die Erde. Hierzu lesen wir Jesaja Kapitel 6, Vers 1. Es war in dem Jahr, als König Usia starb, da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Jesaja sieht im Himmel hier Gottes Tempel. Wir lesen aber jetzt in Offenbarung Kapitel 21, Vers 22. Nirgendwo in der Stadt sah ich einen Tempel. Ihr Tempel ist der Herr selbst, der allmächtige Gott und mit ihm das Lamm. Ja, hier sind wir im neuen Jerusalem. Hier gibt es keinen Tempel, denn diese Stadt wird vom Himmel herabkommen und ist ein Tempel. Die neue Jerusalem ist der Thron Gottes. Amen. Bis zum nächsten Kapitel, meine lieben Brüder und Schwestern.